die Bergpredigtserie. Heute keine Bibelschnipselei. Ich möchte euch zwei ungleiche Schwestern vorstellen, die Macha und die Freya. Macha ist es wichtig, dass sie etwas Gutes aus ihrem Leben machen kann. Und Freya ist es wichtig, dass das Leben etwas Gutes aus ihr macht. Sie liebt Freiheit. Macha ist die Macherin, sie gibt sich dafür sehr Mühe. Sie ernährt sich gesund, sie macht regelmäßig Sport, sie verhält sich korrekt und liebevoll allen ihren Mitmenschen gegenüber. Sie macht ihre Arbeit zielstrebig und gewissenhaft, weshalb man ihr auch gerne Verantwortung überträgt. Und sie liebt Gott und sein Wort. Sie liest die Bibel und sie betet und sie lebt jeden Tag nach den Grundsätzen ihres Glaubens. Sie will gerecht sein vor Gott und vor Menschen und vor allem auch vor sich selber. Darum ist sie Macherin. Freya liebt die Freiheit. Sie achtet auf ihr Bauchgefühl. Sie lässt sich nicht durch äußeren Druck anpeitschen. Nein, dann reagiert sie eher mit Widerstand. Es muss stimmen für ihre Situation. Darum hat sie eine Arbeit, die ihr Spaß macht und in der sie erfolgreich ist. Darum respektiert sie ihre Familie und ihre Freunde. Und darum liebt sie Gott und sein Wort, denn der Glaube bringt ihr viel Freiheit. Sie weiß, als Christen leben wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. So kann sie auch gerecht sein, trotz ihrer Sünden und Fehler. Darum lebt sie in Freiheit. Und stellt euch vor, Macha und Freya wären jetzt gemeinsam auf diesen Berg gegangen und hätten Jesus zugehört bei seiner Bergpredigt. Die Macha, die Macherin und die Freya, die Freiheitsfrau. Und sie hätten erstaunt zugehört, wie Jesus gesagt hat, glücklich sind die, die geistlich arm sind, die anerkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich gehören. Glücklich sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Töchter und Söhne Gottes genannt werden. Glücklich sind die Sanftmütigen und so weiter. Und die Macha staunt und sie denkt, oh, das ist ja spannend. Da bekomme ich ein paar Tipps, wie ich glücklicher werden kann. Ich muss mich darum bemühen, sanftmütiger zu sein. Meine Sünden zu betrauern, denn die sind auch glücklich, die traurig sind. Und ich muss mich, am besten setze ich mich der Verfolgung aus. Dann habe ich ein paar Tipps, um noch glücklicher zu sein. Freya, ihre Schwester, denkt ganz anders. Sie staunt auch und sie sagt nicht, ach wie spannend, sie sagt, ach wie entspannend. Oh, Gott tröstet mich. Er schenkt mir Barmherzigkeit. Er nennt uns Kinder Gottes. Das ist Gnade. Und nun hören Sie, wie Jesus weiterfährt in seiner Bergpredigt. Und er kommt zu dem Punkt, wo er darüber redet, wie ein Leben Kreise ziehen kann. Wie er redet über Salz und Licht. Und er sagt, ihr seid das Salz für die Welt. Ihr seid das Licht für die Welt. Und die Menschen werden an euren guten Taten erkennen, dass da Licht ist, dass da Kraft ist und sie werden euren Vater im Himmel preisen. Die Macha hört zu und sie denkt sich, oh, ich will mich jetzt mehr darum bemühen, dass meine guten Taten sichtbar werden. Ich will meine Umgebung prägen. Ich werde mutiger von Jesus erzählen. Dann wird Gott sicher zufrieden sein. Und ich will ja auch, dass sein Name geehrt wird. Das ist die Macha. Und ihr ahnt es schon, die Freya hört dieselben Worte und schließt andere Dinge daraus. Sie sagt, wow, so schön. Jesus spricht mir zu, dass ich Salz für die Welt und Licht für die Welt bin. Ich bin's einfach. Ich muss nichts dafür tun. Da brauche ich mich ja auch nicht zu verändern. Es stimmt für mich gerade so. Macha, die Macherin, und Freya, die Freiheitsfrau, hören dasselbe. Und ich bin mir sicher, das geschieht immer auch. Je nach Typ, wer wir sind, wie wir unsere Vorlieben haben, wie wir gespurt und geprägt sind, werden wir Gottes Wort lesen und hören und zum Teil andere Schlussfolgerungen ziehen. Ihr werdet hier meiner Predigt zuhören und zum Teil andere Schlussfolgerungen ziehen. Ich erlebe das auch ab und zu. Da kommen zwei Personen nach einer Predigt auf mich zu. Die eine sagt, das war sehr gut. Die andere sagt, damit hatte ich Mühe. Dieselbe Predigt. Bei Macha und Freya ist es auch so. Und jetzt, was ziehen Sie möglicherweise für Schlussfolgerungen? Ich versuche mich hineinzuversetzen in den Kopf von Macha. Sie sagt, wenn Jesus solche Dinge erzählt, das sind neue Dinge für mich. Das sind gute Tipps, aber irgendwie bekomme ich Angst. Ich bekomme Angst, dass Jesus alles, was ich bis jetzt hatte, über den Haufen wirft. Ich bekomme Angst, dass er die Heilige Schrift nimmt, wo ich mein Leben drauf aufgebaut habe, und die einfach niederreißt. Ich habe Angst, sagt Macha. Die Freya überlegt sich stattdessen, das ist ja krass. Was dieser Jesus sagt, ich hoffe, der Jesus räumt nun mal mit dieser Gesetzessache auf aus den Heiligen Schriften. Dieses schlechte Gewissen machen, das ich ständig wieder höre von meinen Schriftgelehrten und von meinen Pharisäern, das muss doch aufhören, der muss aufhören damit. Das vermisst mir das ganze Leben. Tja, Angst, dass die Bibel nicht in allem gültig sein könnte. Oder Hoffnung, dass die Bibel nicht in allem verbindlich ist. Darüber redet Jesus jetzt in Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Ich lade euch ein, eure Bibeln zu nehmen und mitzulesen oder gut zuzuhören. Denn in der Bergpredigt haben sie auch nicht die Bibel hervorgenommen, sondern einfach die Ohren gespitzt und sich das so gut eingeprägt, dass man es nachher aufschreiben konnte. Da sagt Jesus, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, da werdet auch ihr die Geringsten im Himmelreich sein. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. Aber ich warne euch, nur wenn ihr Gott gehorsamer seid, als es die Schriftgelehrten und Pharisäer sind, dürft ihr ins Himmelreich kommen. Jesus sagt in diesem Abschnitt, dass er das Gesetz und die Propheten nicht abschafft, sondern erfüllt. Das Gesetz und die Propheten, das war damals ein stehender Ausdruck für das ganze Alte Testament, für die ganzen 39 Bücher zwischen 1. Mose und Maleachi. Gesetz, damit beginnt es, Propheten, damit hört es auf. Wenn Jesus sagt, Gesetz und Propheten, dann meint er alles, was geschrieben ist, und als Heilige Schrift für die Juden damals gültig war. Er schafft sie nicht ab, sondern erfüllt sie. Zweites, er sagt, sie bleiben gültig und sie bleiben auch verbindlich. Sie bleiben so lange gültig, wie es Himmel und Erde gibt. Und so lange, bis jedes Detail erfüllt ist, sagt er in Vers 18. und sie sind verbindlich, damit nicht jemand sagen kann, ich löse nur ein kleines Gebot auf, nur ein kleines, weißt du. Und ich lehre das auch andere so, dass das nicht okay ist. Diese Leute werden die geringsten sein, ihr Name wird am kleinsten sein im Himmelreich. Sondern sie sind verbindlich, dass man sie hält und davon redet. Wer sie hält und andere lehrt, dessen Name wird groß sein im Himmelreich, sagt Jesus. Und drittens sagt er, aber ins Himmelreich kommst du nicht mit menschenmöglicher Gerechtigkeit, wenn deine Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, dann hast du keine Chance. Was macht Macha damit? Aufatmen, die Angst ist entkräftet. Die Schrift bleibt bestehen. Aber sie ist schockiert von der Aussage, dass nicht einmal die Gerechtigkeit der besten religiösen Profis genügt, um ins Himmelreich zu kommen. Die Leute haben ihr Leben diszipliniert durchdacht. Gut, by the way, einige davon haben sich dann das auch als Maske angelegt, eine fromme, heuchlerische Maske. Das hat Jesus denen auch gesagt. Aber hier spricht er an, die Leute, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die geben sich alle erdenkliche Mühe, um die 613 Gebote aus dem Alten Testament einzuhalten. 613. Die waren Profis. Und Macha ist schockiert. Was? Das reicht nicht. Wenn nicht mal die Profis, die Pfarrer, die Priester, die Mönche, die Nonnen, die Mutter Teresas das schaffen aufgrund ihrer Perfektion, wie sie leben, wie kann man dann ins Himmelreich kommen? Das ist der Schock von Macha. Jesus ist kein Fan von Religiosität und Gesetzlichkeit. Nein. Die Freier, was läuft bei ihr ab? Ihre Hoffnung ist enttäuscht. Och nee, bleibt alles bestehen, sogar der kleinste Buchstabe. Jesus, hättest du nicht sagen können, der Sinn des Gesetzes bleibt bestehen. Hättest du nicht sagen können, die Werte, die darin sind, die wollen wir aufrechterhalten. Warum sagst du, der kleinste Buchstabe, das kleinste Zeichen von dem, was geschrieben ist, soll stehen bleiben? Das enttäuscht die Freier. Sie hätte sich mehr Freiheit gewünscht von diesem Jesus. Freiheit im Umgang mit dem, was geschrieben steht. Aber sie ist auch schockiert über die Aussage, ja, das habe ich gesagt, dass der kleinste Buchstabe des Gesetzes länger besteht als Himmel und Erde und sich erfüllen muss. Jesus ist kein Fan von Relativismus und Beliebigkeit, wenn es um die Heilige Schrift geht. Aber was bringt Jesus dann, wenn er nicht die beiden Pole, die wir ja auch so erleben und immer dazwischen sind, wenn er die nicht sich entscheidet für den einen oder den anderen, wenn er sagt, ja, du musst die Gesetze halten, das sagt er nicht. Du musst gerechter sein als die, die Gesetze halten. Und er sagt auch nicht, du darfst es auflösen und so nehmen, wie du willst. Er bewegt sich auch nicht in der Mitte, so ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Er bringt etwas Neues, etwas komplett Neues, bestehend auf dem, was schon ist. Was ist das Neue? Dort, wo er sagt, er, Jesus, erfüllt es. Er bringt sich selbst ins Spiel. Er bringt sich selbst ins Spiel. Das ist das Neue, das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Mehr haben wir nicht zu sagen über das Evangelium, als dass Jesus sich ins Spiel bringt. Macha und Freier haben eine gute Botschaft zu hören. Was bedeutet es, dass Jesus ein Erfüller des Gesetzes und der Propheten ist? Ich versuche das zu illustrieren mit einem Signal. Kennt ihr diese Signale bei unbewachten Bahnübergängen? Ich meine diese Andreaskreuze, diese liegenden, gedehnten X. Es geht mir nicht um die Bedeutung vom Bahnübergang und unbewacht, sondern ich will einfach dieses Kreuz nehmen und uns zeigen, da gibt es eine Geschichte drin. Links ist die Vorzeit, in der Mitte ist Jesus Und rechts, wenn sich das wieder von Jesus auseinander bewegt, ist die Zeit, in der wir leben. Links das Alte Testament, in der Mitte Jesus, rechts das Neue Testament. Ich will ein paar Dinge dazu aufschreiben. Hier haben wir auch so ein Kreuz. Ich habe es so gesagt, hier haben wir das Alte Testament, hier haben wir Jesus Christus. Hier haben wir das Neue Testament. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Es bündelt sich alles auf Jesus. Was sind Themen im Alten Testament? Er sagt, hier wurde ein Bund geschlossen. Sinai-Bund. Hier wurde ein Gesetz gegeben, das diesen Bund bekräftigt. Die 10 Gebote kennen wir heute. Du sollst nicht. Und hier gibt es viele Prophezeiungen. Das ist im Alten Testament da. Gebündelt, alles zusammen, will sagen, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das steht schon im Alten Testament. Als Jesus gefragt wurde, sag mal Jesus, was ist das Wichtigste in ganzen Schriften, von Mose bis zu Maleachi? Da hat er 2 Sätze zitiert. Und das war übrigens auch bei den Schriftgelehrten ein Konsens. Man hat sich darauf geeinigt. Ja, der erste Satz ist, du sollst Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit der ganzen Kraft, mit allem, was in dir ist, mit deiner ganzen Person. Und das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Jesus sagt, in diesen 2 Sätzen hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wieder derselbe Satz, Gesetz und Propheten. Er meint also, nicht nur die 10 Gebote sind erfüllt mit der Liebe, sondern das ganze Alte Testament. Da können wir sagen, das ist ja schon wunderbar neutestamentlich. Nein, das ist alttestamentlich. Das ist alttestamentlich, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Aber im Alten Testament steht auch, man muss es erfüllen, bis ins letzte Detail, um gerecht zu sein vor Gott. Hier das Gesetz. Die 10 Gebote, die soll man erfüllen, um gerecht zu werden. Und daran scheitern die Menschen. Daran scheitert Macha, weil sie sich sagt, ich versuch's ja. Ich versuch's ja so zu leben, dass es Gott gefällt. Ich höre mir auch die Worte von Jesus und die Worte im Neuen Testament so an, dass ich es versuche. Es sind gute Tipps, ich will sie umsetzen. Ich bete, dass es irgendwie gelingt. Macha scheitert daran, dass sie merkt, ich kann das nicht einhalten. Und sie gibt sich umso mehr Mühe. Freya scheitert genau an demselben. Sie scheitert daran, dass sie sagt, das ist ja gar nicht einzuhalten. Das ist ja sogar unmenschlich, weil ich weiß, jeder Mensch scheitert daran. Also ist es doch besser, wenn wir diese Gebote ein bisschen relativieren. Denn dann können wir wieder leben. Sonst haben wir ständig ein schlechtes Gewissen. Auch sie scheitert an dieser Anforderung des Gesetzes. Das Gesetz ist gut. Es ist heilig. Es ist gerecht. Das sagt auch Paulus im Römerbrief. Aber das Gesetz kann uns nicht gerecht machen. Es ist unmöglich. Und jetzt wird gesagt, dass Jesus das Gesetz erfüllt, dass Jesus den Bund erfüllt, dass Jesus die Prophezeiungen erfüllt. Das stimmt. Alles stimmt. Jesus erfüllt sicher etwa 300 Prophezeiungen, die im Alten Testament auf Jesus ausgesprochen worden sind. Kommt in den Alpha-Life-Kurs, dann lernt ihr die kennen, ein paar davon. Nächstes Jahr gibt es wieder einen. Der Bund am Sinai, das ist der alte Bund, der eigentlich schon darauf angelegt war, dass alle Menschen irgendwie zu Gott finden, weil das Volk Israel eine Leuchte sein sollte, aber das nicht durchgedrungen ist. Und dann kommen Verheißungen, Prophezeiungen, die sagen, es wird einen neuen Bund geben, einen erneuerten Bund, durch den, der Gott sendet als Retter. Der wird es neu machen. Der neue Bund hat neue Qualitäten. Der neue Bund hat dann nicht mehr das Gesetz, das dir gepredigt wird und dann sollst du es tun, sondern der neue Bund wird schenken, dass dein Herz erneuert wird. Du bekommst eine neue Ausrichtung, ein neues Denken, ein neues Leben und das Gesetz wird in dein Herz gepflanzt. Das sind Eigenschaften des neuen Bundes. Steht so im Alten Testament, dass das geschehen wird. Und Jesus erfüllt das. Jesus erfüllt diesen Bund und schließt einen neuen Bund. Jeder Bund muss mit Blut geschlossen werden, damit er Gültigkeit hat. Solche Blutsbünde wie Winnetou und Old Shatterhand, das ist nicht eine Ausnahme. Das gab es wirklich, das gibt es wirklich. Wo Freundschaften geschlossen wurden, auch in verschiedenen Kulturen, man hat es mit dem Blut versiegelt. Und Jesus hat mit seinem Blut unser Blut herausgelöst. Wir müssen unser Leben nicht lassen, weil er sein Leben gelassen hat. Das ist sein Bund, den er mit den Menschen schließt. Und es ist ein Bund, der für alle ist. Da ist jeder eingeladen. Dann musst du nicht Jude sein oder aus einer bestimmten Volksgruppe. Dann darfst du nicht nur Mann sein und die Frauen sind ausgeschlossen, wie das in einigen Kulturen ist. Schrecklich. Da sind sogar die Kinder eingeladen. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Das ist der neue Bund. Wow. Und jetzt erfüllt er auch das Gesetz. Wie erfüllt Jesus das Gesetz? Das Gesetz hat drei Aspekte. Ein Aspekt ist, dass es Reinheit fordert. Man kann im Alten Testament, vor allem im dritten Buch Mose, nachlesen, was es heißt, Reinheit. Was darfst du essen und was nicht? Kommt mir bekannt vor, wir haben heutzutage wieder eine Bewegung, die auch sagt, was man essen darf und was nicht. Aber da ging es darum zu sagen, schaut mal, mit eurem Essen könnt ihr Reinheit ausdrücken. Hände waschen, sich selbst reinigen. Die Pflege von Kranken, Geschwüre, Aussatz macht unrein. Das sind Dinge, die dort im Gesetz stehen und die für uns zum Teil nicht so nachvollziehbar sein könnten. Wenn wir es anschauen, merken wir, da sind Hygienevorschriften drin. Wenn man sich daran hält, wird man weniger krank, tatsächlich. Aber Jesus hat das erfüllt. Er hat mit seinen Jüngern darüber gesprochen und gesagt, schaut mal, nicht das, was wir essen, macht uns unrein, sondern das, was aus unserem Herz rauskommt, aus unserem Mund, das macht uns unrein. Er hat darauf gewiesen, was eigentlich schon das Gesetz sagen wollte. Das Herz. Es geht um dein Herz. Es geht um mein Herz. Reinheit muss im Herzen hergestellt werden und das funktioniert nicht mit Handwaschungen. Das funktioniert nicht, indem man etwas isst oder nicht isst. Jesus hat bei seinen Jüngern diese Gesetze gelockert und hat gesagt, es geht aber um das Herz. Ihr braucht ein reines Herz. Und wie heißt die Seligpreisung? Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. So schön. Reinheit. Jesus erfüllt die Reinheit. Er sagt, ihr braucht als Menschen, die nicht jüdisch sind, diese Reinheitsgebote nicht so zu halten, wie sie dort stehen. Er löst sie selbst auf und sagt, es geht um die Reinheit im Herzen. Das zweite ist die Zeremonie, der Kultus. Zeremonie, irgendwie so. Kultus. Die Opfergesetze. Wie man opfern soll. wie sich der Priester anziehen soll. Diese Gesetze erfüllt Jesus in Person. Er selbst wird zum Priester, der die Schuld des Volkes nimmt. Gleichzeitig wird er zum Opferlamm und lässt sich schlachten. Das ist das, was wir an Karfreitag feiern. 3 Tage später steht er auf. Der Tod ist besiegt. Die Sünde ist entmachtet. Der Teufel entthront. Und Jesus lebt wieder. Er fährt in den Himmel auf, wo er den Dienst als Hohepriester nach der Art und Weise von Melchisedek antritt. Er ist im Allerheiligsten im Himmel, ständig, um für uns einzustehen und zu beten. Jesus erfüllt in seiner Person die ganzen Opfergesetze, die ganzen Kultusgesetze, die ganzen Zeremoniegesetze. Tatsächlich ist 40 Jahre nach dem Sterben von Jesus auch der Tempel in Jerusalem von den Römern zerstört worden. Es gibt seither kein fortwährendes Opfer mehr, wie das damals noch weitergeführt worden ist, weil Jesus das alleingültige Opfer ist. Es braucht keine Tieropfer mehr. Jesus hat es erfüllt. Der 3. Bereich des Gesetzes ist das Moralgesetz. Was wir tun sollen und was nicht, hier gehören die 10 Gebote dazu. Und das hat Jesus in sich erfüllt, indem er die Schuld für unsere Übertretungen auf sich genommen hat, nachdem er ein Leben gelebt hat ohne Sünde. Er hat gegen kein einziges dieser Moralgesetze verstoßen. Seine Gerechtigkeit war höher als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, weil sie die Gerechtigkeit Gottes selbst war. Nicht eine menschenmögliche Gerechtigkeit, sondern eine Gerechtigkeit Gottes. Das ist stark. So ist das Moralgesetz in Jesus erfüllt. Ich stelle nun die Frage, wie um alles in der Welt kann das für uns gültig werden? Auch bei uns gibt es den Bund. Es gibt den Bund von Jesus. Den Jesusbund. Wir sind hineingenommen in das, was er am Kreuz für uns bezahlt hat. Wir sind sein Volk. Und Gott ist unser Gott. Jesus ist unser Gott. Wir, die wir vorher als nicht-jüdische Menschen nicht zu Gottes Volk gehören konnten, sind jetzt hineingenommen in dieses Bundesvolk als Gemeinde von Jesus Christus. Aller Zeiten und auf der ganzen Welt sind wir Bundesvolk Gottes, zusammen mit unseren Geschwistern von Israel. Das ist Jesusbund. Wenn wir hier Gemeinde sind und Gemeinde feiern vor Ort, dann haben wir jedes Mal das, Jesus hat es ermöglicht. Wir leben im Bund Gottes durch Jesus. Wir sind Bundesbrüder und Bundesschwestern. Wir sind Blutsbrüder und Blutsschwestern durch das Blut von Jesus. Wow. Die Prophezeiungen, die in Jesus erfüllt wurden, gehen weiter. Jesus selbst hat weitere Prophezeiungen auch ausgesprochen. Es geht darum, dass sein Reich sich ausbreitet. Das Reich Gottes ist nicht ein politisches Reich, sondern es ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Du darfst Reich Gottes erleben heute, aber auch morgen um 11:05, wenn du dich erinnerst, dass du Salz und Licht bist. Oder um 11. Du darfst Reich Gottes erleben in deiner Familie, allein, in deinem Single-Sein. Deine Einsamkeit, Reich Gottes. Es gibt Prophezeiungen. Prophezeiungen, die auch sagen, wenn du im Glauben betest, Gott will hören. Wenn du nach dem Willen von Jesus betest, dann ist es ein Gebet, worauf Gott achtet. Wenn du krank bist, dann komm und lass für dich beten. Wir haben immer Gebetsdienst. Wir wollen diesen Glauben noch mehr hineinnehmen, dass Jesus das brauchen wir, wenn wir füreinander beten. Wenn du zerschlagen bist, er will dich heilen. Es gibt Prophezeiungen. Aber die Prophezeiungen gehen weiter. Jesus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen und dieser Welt ein Ende bereiten. und ein neues aufbauen, einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo eine neue Stadt Jerusalem ist. Und wenn wir hinschauen, ist die neue Stadt Jerusalem identisch mit der Gemeinde von Jesus Christus. Das ist Zukunft. Also Prophezeiungen und das Gesetz. Wie können wir im Gesetz leben, das Jesus bereits erfüllt hat und aber trotzdem sagt, es ist nicht aufgehoben, es gilt nach wie vor? Wir können es uns so vorstellen. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Wenn du einen Spiegel vor das Gesicht hältst, dann siehst du, wie du bist. Wenn der Spiegel gut ist, dann siehst du genauer, wie du bist. Wenn der Spiegel schlecht ist, manchmal wünscht man sich das, sieht man es nicht so genau. Das Gesetz ist ein sehr guter Spiegel, den uns Gott vorhält und uns sagt, schau mal, so bist du. Aber da Jesus das erfüllt hat, wendet er den Spiegel, und ich halte das jetzt mal so hin, die Bibel, ich werde gespiegelt. Ich kann schockiert sein, wenn ich das sehe. Ich kann aber auch erstaunt sein, wenn ich höre, wie frei, was ich für Zusprüche habe. Jesus wendet dann die Bibel so, dass ich durch den Spiegel ihn sehe. Er reflektiert so. Der Spiegel soll uns nicht einfach klein machen, sondern soll uns zu Jesus führen, wo wir sehen, er hat es bezahlt. Das Gesetz ist auch ein Riegel. Das Gesetz sagt, stopp, nicht weiter, denn das schadet. Das entehrt Gott oder das schadet deinem Leben, das wird andere konfrontieren. Und wir wissen, diese Riegel des Gesetzes, die haben wir alle schon übertreten. Wir sind schon drüber hinausgegangen. Vielleicht wurden wir sogar drüber hinaus gedrängt. Das bedeutet, wer den Riegel des Gesetzes übertritt, ist ein Sünder. Ja, Sünde heißt Zielverfehlung. Sünde heißt den Ansprüchen Gottes nicht genügen. Aber das habe ich doch vorher schon gesagt. Daran zerbricht man, dass das Gesetz Gerechtigkeit bringen sollte. Wir wollen jetzt nicht die Riegel des Gesetzes umstecken, wie man einen Grenzstein umpflockt, sondern wir wollen auf Jesus schauen, der genau deswegen ja gestorben ist, dass er sagt, ich habe die ganzen Übertretungen getragen. Ihr wart tot aufgrund eurer Übertretungen, wirklich tot für Gott. Euer Geist war tot, aber Jesus hat es getragen. Und was dem Gesetz nicht möglich war, hat Jesus gemacht. Durch den Glauben an Jesus können wir Vergebung empfangen. Und liebe Freunde, von Vergebung sollte ich wahrscheinlich viel, viel mehr reden als von Sünde. Vergebung ist so stark. Das Gesetz hat auch einen dritten Aspekt. Das ist die Regel. Eine Regel, wie man leben kann. Ach so, wie die Macher gesagt hat, so könnte ich also glücklicher sein, ich werde also noch ein bisschen sanftmütiger. Das Gesetz gibt uns viele Regeln und der Apostel Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 13, die sind nach wie vor gültig. Die des Moralgesetzes. Wie hat Jesus das erfüllt? Hat er uns erlöst und vergeben und stellt uns jetzt wieder in diese Gesetze hinein, dass er sagt, so, und jetzt gebt euch ein bisschen mehr Mühe, ich habe ja bezahlt für euch. Will er uns wieder in diese Spannung hineinstellen, dass wir sagen, ja, muss ich jetzt hier ein bisschen oder hier ein bisschen? Nein, wir haben doch gelernt, Jesus bringt etwas Neues, er bringt sich selbst ins Spiel. Die Aussage ist die, ich glaube, man kann sie in Römer 13 nachlesen, die Aussage ist die, dass wir es nicht aus uns selbst heraus tun können. In Römer 13 steht, im Vers 8, bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr aneinander immer schuldig seid. Der den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind, wie auch alle anderen Gebote, in diesem einen Gebot zusammengefasst: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu, deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Führt euer Leben auf die Weise, weil ihr wisst, dass die Zeit begrenzt ist. Und dann fährt er weiter und redet darüber. Vers 13, unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein, damit es vor den Augen anderer Anerkennung findet. Wir wollen nicht an ausschweifenden Festen und Trinkgelagen teilnehmen, keinen Ehebruch begehen, nicht in sexueller Zügellosigkeit leben und uns auch nicht auf Streit und Eifersucht einlassen. Haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Vers 14 ist der Schlüssel. Hier heißt es wörtlich: Zieht den Herrn Jesus Christus an. Das ist die Kraft, um darin zu leben, was Gott für uns vorhat. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Aber Jesus hat sich für uns hingegeben. Zieht ihn an. Wie die Waffenrüstung jeden Morgen. Jesus, ich ziehe dich an. Ich lebe in dir. Sei du die Kraft in mir. Wie das dann im Praktischen aussieht, ist die große Frage. So what? Liebe Macher, ich habe gelernt aus Matthäus 5, aus der Bergpredigt, deine Art von Gerechtigkeit aus dem Regeleinhalten ist eine Selbsterlösungsmethode. Liebe Freier, liebe Freiheitsmenschen, ich habe gelernt aus Matthäus 5, deine Art von Gerechtigkeit durch das Herabsetzen der Regeln ist eine Selbsterlösungsmethode. Evangelium heißt, er hat es für mich getan und er hat es für dich getan. Evangelium heißt, das Gesetz gilt nach wie vor, aber es wird uns keine Gerechtigkeit schenken, nur Jesus kann uns Gerechtigkeit schenken. Glaubt an ihn. Ich glaube, das ist genug. He? Mir ist es einfach ein Anliegen, ich hoffe, dass Sie mit diesem Kreuz verstehen, was es bedeutet, dass Jesus die Erfüllung ist. Wir leben hier. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist es keine Checkliste, was ich tun soll und was ich nicht tun soll oder was ich als verbindlich oder nicht verbindlich erachte, sondern es ist ein Buch, eine heilige Schrift, die mich zu Jesus führt, damit ich durch ihn ewiges Leben bekomme. Wenn wir uns auseinandersetzen mit den 10 Geboten und merken, dass die reißen, ist es eine Einladung, komm in die Mitte, wo Jesus bereits erfüllt hat, und frag dich, wie hat er meine Situation bereits erfüllt? Wie hat er das bereits bereinigt? Wie kann ich Kraft empfangen durch ihn, indem er mir den Heiligen Geist gibt? Gehen wir immer wieder in die Mitte. Jesus ist der Mitte von diesem Kreuz. Und ich habe ein Anliegen, dass wir das Alte Testament nicht wegschneiden, weil es vielleicht ein bisschen schwer ist, weil dort auch Kriege beschrieben sind. Jesus hat gesagt, es gilt. Es gilt. Aber wir dürfen das Alte Testament von hier aus lesen, indem wir es durch Jesus hindurch lesen. Und wir werden viel Gewinn daraus haben. Mein Merkvers ist der, der in Matthäus 5, 17 steht. Darüber haben wir heute vor allem nachgedacht. Ich habe es nach der Luther-Übersetzung und ich bitte euch, das mit mir zusammen einmal zu lesen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Matthäus 5, Vers 17. Lass mich beten. Jesus Christus, du hast diese Bergpredigt so gewendet, dass auf einmal du im Zentrum stehst. Du hast uns Zuhörer und Leser, auch 2000 Jahre später, in dieser Spannung zwischen Gesetz auflösen, Gesetz behalten, hochhalten, gerecht sein, was immer, herausgerissen und gesagt, ich bin es, der es erfüllt. Jesus, wir wollen zu dir kommen. Du, die Erfüllung vom ganzen Gesetz. Du, die Erfüllung der Prophezeiungen. Du, die Erfüllung vom Bund. In dir dürfen wir ein Bundesvolk sein. In dir dürfen wir erleben, wie Prophezeiungen wahr werden an uns selbst. Menschen bekommen den Heiligen Geist. Das ist eine uralte Prophezeiung. Menschen bekommen ein neues Herz, ein ewiges Leben. Das ist eine uralte Prophezeiung. Und sie wird in diesem Jahr wieder von vielen Menschen ergriffen. Und viele von uns, wir kennen das. Das ist so schön. Was ich dich bitte, Jesus, ist, hilf uns in dieser Spannung zwischen Gesetzlichkeit und Beliebigkeit, dass wir nicht auf die eine oder die andere Seite kippen, sondern zu dir hin kippen und uns an dich hängen. Amen.